Spätestens für die Aufnahme wäre das vielleicht nicht verkehrt. Ich lese einen Bibeltext aus 2. Mose, Kapitel 31, Vers 1 bis 11. Jahwe sagte zu Mose: Pass auf, ich habe Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Ich habe ihm Oholiab ben Ahisamach aus dem Stamm Dan zur Seite gestellt. Dazu habe ich alle kunstbegabten Handwerker befähigt, alles herzustellen, was ich angeordnet habe. Das Zelt der Gottesbegegnung, die Bundeslade und die Deckplatte darauf und alle Gegenstände, die zum Zelt gehören. Dazu den Tisch mit seinen Gegenständen, den Leuchter aus reinem Gold und alles, was dazugehört. Den Räucheraltar, den Brandopferaltar und alles, was dazugehört. Das Becken und sein Gestell, die Dienstkleider und die heiligen Gewänder für Aaron und die Priesterkleider für seine Söhne. Das Salböl und die Weihrauchmischung für das Heiligtum. Sie sollen alles genau so machen, wie ich es dir befohlen habe. Bisschen geschichtlichen Hintergrund. Israel befindet sich in der Wüste, auf dem Weg aus der Sklaverei von Ägypten in das verheißene Land Israel, das Gott ihnen schenken will. Und unterwegs müssen sie ein paar Sachen lernen. Eins von den Dingen, die kurz vorher geschehen ist, ist, dass Gott seinem Volk ein Gesetz, eine Ordnung gegeben hat, die 10 Gebote, aber auch entsprechendes Drumherum, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie sich das praktisch auszuwirken und zu leben hat, damit sie als Volk Gottes erstens wissen, was Gott gefällt und zweitens wissen, wie man miteinander auch vernünftig umgeht und lebt. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Ordnung, die Gott da gibt. Nicht nur eine Ordnung für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Obwohl eine gesunde Beziehung zwischen Mensch und Gott natürlich hilft dabei, die menschliche Ordnung gut zu leben. Ja, die zwischenmenschliche Seite. Also Gott hat sein Gebot gegeben, aber er hat es nicht dabei belassen. Hätte er ja auch machen können, so mal rein vom Prinzip her. Er hätte auch sagen können, okay, passt mal auf, das hier ist das Regelwerk, so müsst ihr leben, alles wird gut. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, das ist das Regelwerk, so sollt ihr leben und ich will dabei sein und wenn ihr meine Hilfe braucht, könnt ihr kommen. Mal ganz lapidar formuliert. Dieses Zelt der Gottesbegegnung, um das es hier geht in dem Bibeltext, ist nämlich genau der Ort, von dem Gott gesagt hat, mit diesem Zelt als Treffpunkt gewissermaßen möchte ich mit euch als meinem Volk unterwegs sein. Also er hat sich entschieden, Nähe zu seinem Volk zu suchen und gesunde Beziehungen in seinem Volk zu bauen. Beides gehört zusammen für Gott. Er hat nicht gesagt, okay, das ist, wie es funktioniert, seht zu, wie ihr klarkommt, sondern er hat gesagt, ich will da mittendrin sein. Ich will euch zeigen, wie das geht, ich will euch anleiten, wie das geht, ich will dabei sein, ich möchte Teil davon sein, wie ihr als mein Volk lebt. So, in diesem Kontext finden wir zwei Personen, nämlich Bezalel und Oholiab. Interessanterweise finden wir diese zwei Personen nur in diesem Kontext. Die kommen sonst nicht vor in der Bibel. Vorher nicht und hinterher auch nicht. Es gibt sie nur in diesem Zusammenhang. Einmal tauchen sie noch mal nur im Geschlechtsregister auf, also wo aufgezählt wird, das ist der Sohn von dem und der Sohn von dem und so weiter. Aber ansonsten mit keinen Tätigkeiten oder sonst irgendwas in Zusammenhang. Es sind offensichtlich irgendwie ganz normale Menschen. Die waren nicht irgendwie, hatten nicht irgendwie eine besondere Stellung oder sowas vorher oder einen besonderen Namen, Bekanntheitsgrad, Berühmtheit oder sonst irgendwas. Das waren einfach nur Bezalel und Oholiab, die Handwerker. Oder Künstler oder so ein Mittelding, Kunsthandwerker. Ich weiß gar nicht, gibt es so eine Berufsbezeichnung heutzutage noch? Kunsthandwerker? Sagt man das noch? Ja? Gut, okay. solche Leute, die Stuck machen und so? Sind das Kunsthandwerker? Keine Ahnung. Ich persönlich bin ja gar nicht so auf der künstlerischen Seite angesiedelt, deshalb kann ich mich da schwer reindenken. Aber einfach ganz normale Leute, die, ja, das muss man dazu sagen, einiges an Begabung mitgebracht haben. Also über den Bezalel wird das hier alles aufgeschrieben, was der alles kann. Das ist ja schon beeindruckend. Also abgesehen davon, dass er die ganzen praktischen Arbeiten ausführen kann, mit Gold, Silber, Bronze, Edelsteinen schneiden und einfassen, Holzschnitzereien, jede künstlerische Technik hat er Erfahrung mit. Dazu kann er auch noch Pläne entwerfen, wie man solche Sachen macht. Also er kann im Prinzip auch anleiten und vorbereiten. Er ist nicht nur derjenige, der nachher das ausführende Organ ist, sondern er ist auch derjenige, der Fähigkeiten hat, irgendwie andere darin anzuleiten oder ihnen einen Plan zu geben, zu sagen, so macht man das, es anderen beizubringen. Nichtsdestotrotz ist das Projekt offenbar so aufwendig und so groß, dass er noch eine rechte Hand braucht. Das ist dann Oholiab. Der wird nicht weiter beschrieben, was der noch irgendwie für Fähigkeiten mitbringt, außer dass er irgendwie auch kunsthandwerkliches Geschick hat. Und dazu noch weiter alle kunstbegabten Handwerker, die dann tatsächlich auch in der praktischen Herstellung und Umsetzung mit beteiligt sind. Das waren bestimmt auch noch mal einige. Worauf es mir ankommt, ist, es sind ganz normale Leute, die ganz normale Sachen schon immer gemacht haben. Der hat ja nicht an dem Tag angefangen, Kunsthandwerker zu sein. Der war vorher auch schon irgendwie in diesem Metier tätig. Das war wahrscheinlich sein täglich Brot. Der wird schon immer Sachen aus diesen Gegenständen hergestellt haben, in irgendeiner Form. Ob das Schmuck war oder ob das irgendwie Ausstattung für irgendwelche Zelte oder Räume war, was auch immer. Und jetzt nimmt Gott ihn und macht plötzlich aus diesem Mann mit seinem ganz normalen Beruf und seinem ganz normalen Alltagswerk jemanden, der im wahrsten Sinne des Wortes Reich Gottes baut. Also mal ganz praktisch tatsächlich auch Reich Gottes baut im Sinne von, er baut ein Mobilheim für Gott, wenn man das mal so bezeichnen darf. Klingt ein bisschen komisch, aber ein transportables Zuhause für Gott. Gott gibt ihm und auch Oholiab an dieser Stelle einen Auftrag, eine Berufung, könnte man auch sagen, für einen bestimmten Dienst in einem Bereich, den sie schon auf natürlicher Ebene, wenn man so will, oder in ihrem Alltag praktizieren und beherrschen. Ich finde diesen Text deshalb richtig gut, weil es eben um so ganz praktische Sachen geht. Wir tendieren ja dazu als Christen irgendwie in besonders fromm und in normal zu unterteilen. Besonders geistlich und normal. Manchmal benutzen wir den Begriff weltlich, wobei irdisch, göttlich oder so, himmlisch, ich weiß auch nicht, sind sowieso eigentlich irgendwie komische Begriffe. Es gibt ein paar Gaben, die Gott austeilt, die Gott schenkt durch seinen Geist, die tatsächlich übernatürlich sind, die man nicht einfach irgendwie als Handwerk erlernen kann, die durch Gottes Geist und Gottes Kraft uns geschenkt werden müssen. Gabe von Heilung, übernatürlicher Glaube, Worte der Erkenntnis und der Weisheit, wo man in das Leben von anderen Menschen hineindienen und sprechen kann. Und wir tendieren dazu, diese Gaben irgendwie als besonders geistlich zu betrachten und der Rest ist eben das, was man normalerweise eben so natürlich hat. Wir vergessen dabei, dass Gott Schöpfer ist. Du hast nichts, aber auch gar nichts, was Gott dir nicht geschenkt hätte. Also egal, was für eine natürliche Begabung du hast, es ist auf jeden Fall Gottes Geschenk und Gottes Werk. Er hat dich damit ausgerüstet. Und damit kann es nicht sein, dass man sagt, das ist weniger wert als das andere. Es ist ein Geschenk von Gott. Wie kommen wir auf die Idee, da irgendeine komische Wertigkeit reinzubringen? Und das Schöne ist, Gott hat jedem etwas gegeben. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 und 11 steht Folgendes. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ich finde das richtig schön, dass Petrus hier zwei Bereiche nimmt, ja, vor allem einen zweiten Bereich nimmt, den ich hätte nicht erwartet. Ja, er fängt an mit, wenn jemand redet und begabt damit ist, soll Gott durch ihn sprechen können. Und das nächste, was kommt, ist, wenn jemand anderen hilft. Ich meine, anderen helfen ist ja nun, dass nicht jeder reden kann, das weiß man ja, aber anderen helfen, anderen helfen kann jeder. Oder? Und doch sagt er, das ist eine Gabe Gottes. Und du kannst sie einsetzen mit der Kraft, die Gott dir schenkt, für das, was Gott damit vorhat. Und es ist genauso viel wert wie der, der redet, predigt, evangelisiert oder was auch immer. Es macht überhaupt keinen Unterschied in der Wertigkeit, sondern das, was Gott dir gegeben hat. Und er hat jedem Gaben gegeben. Das, womit Gott dich begabt hat, das darfst du einsetzen, um anderen Menschen zu dienen, Reich Gottes damit zu bauen und Gott damit die Ehre zu geben. Der eine kann reden, vielleicht kann der andere schreiben. Der eine ist Künstler und der andere ist vielleicht eher Techniker. Manchmal sind Techniker auch Künstler, manchmal hat man beides. Der eine ist kreativ und chaotisch und der andere ist logisch denken und strukturiert. Und der eine ist Prophet und der andere ist Lehrer. Und das eine ist nicht irgendwie geistlicher oder besser oder höher gestellt als das andere. Es ist einfach eine Vielfalt, die Gott schenkt. Und es ist egal, ob du gut da drin bist, mit Geld umzugehen oder ob du toll Teller waschen kannst. Spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat dich begabt und du darfst es einsetzen, um ihm Ehre zu geben und Menschen damit zu dienen. Das baut sein Reich. Das ist genau das, was Gott vorhat. Dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen und das, was er ihnen geschenkt hat, wieder einsetzen, um seine Welt zu bauen und zu fördern. Wir tendieren dazu, und das haben wir gerade schon in all diesen Bereichen gemerkt, wir tendieren dazu, einzuordnen und zu vergleichen. Das eine ist besser, das andere ist schlechter, das eine ist größer, das andere ist kleiner, das eine ist irgendwie besonders und das andere ist profan, normal. Aber es ist alles von Gott geschenkt. Und diese ganzen Bewertungen, wenn es uns gelingt, diese Bewertung daraus zu nehmen und uns einfach zu freuen an dem, was Gott uns selbst geschenkt hat und uns zu freuen an dem, was er anderen geschenkt hat und das zu nutzen und damit zu arbeiten, damit zu leben, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen um Stolz oder um Neid oder um ausreichende Demut oder sonst irgendwas. Dann können wir einfach mit dem unterwegs sein und uns daran gemeinsam freuen. Jeder Mensch ist begabt, denn Gott hat jeden Menschen gemacht. Für jeden Menschen hat Gott auch einen Plan, was er damit machen kann. Eine Berufung würden wir das nennen. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschlagen. Ich habe das Wort Berufung in zwei Zusammenhängen entdeckt, die heute noch verwendet werden, vorrangig. Und das eine ist eine Berufung in ein Amt. Hauptsächlich verwendet man das in Hochschulen und Universitäten. Da wird noch berufen. Das klingt dann folgendermaßen. Berufung ist die Aufforderung an eine Lehrkraft, einen Lehrstuhl oder eine Professur zu übernehmen. Berufung ist die Aufforderung an eine Lehrkraft, einen Lehrstuhl oder eine Professur zu übernehmen. Berufung gibt es auch noch in Bezug auf Religion als Definition, das klingt dann so. Unter Berufung im religiös-spirituellen Sinn wird das Vernehmen oder Verspüren einer inneren Stimme verstanden, die einen zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. Berufen tut Gott, denn er hat sich was dabei gedacht. Er hat sich was dabei gedacht, wie er jeden von uns gemacht hat und wie er jeden von uns begabt hat. Und wenn er sich was dabei gedacht hat, verfolgt er damit auch ein Ziel. Er hat sich überlegt, was kann daraus werden? Wie kann das eingesetzt werden? Wie kann das zu dem beitragen, was ich Gott mir vorgenommen habe? Ab wann ist der berufene, die berufene Lehrkraft, die eben in dem Amt hier vorkam, denn tatsächlich, ab wann hat er denn den Lehrstuhl oder die Professur? Ab der Berufung? Ganz genau. Erst in dem Augenblick, wo er ja sagt und den Vertrag unterschreibt, oder? Die Berufung alleine macht noch nichts, solange der Berufene sich ihr nicht stellt und sagt, ja, das mache ich. Und das ist mit uns auch genauso, oder? Erst wenn wir sagen, okay, ich sehe und entdecke Gottes Auftrag oder Gottes Plan für mich und bin bereit, mich dem zu stellen und das zu wagen, das zu tun, erst dann lebe ich auch in dieser Berufung. Berufen wird nur, wer auch befähigt ist. Keine Hochschule würde einen nicht studierten einen Lehrstuhl anbieten. Nehme ich jedenfalls an. Ja? Man guckt nach Qualifikationen und wir haben ja vorher schon festgestellt, dass du Begabung hast. Sei dir sicher, wenn Gott dir eine Berufung und einen Auftrag gibt, dann sorgt er auch dafür, dass du die entsprechenden Fähigkeiten hast oder bekommst. Ein Berufung? Ja, Bundeswehr. Da kriegst du aber Ärger, wenn du Nein sagst. Gibt's auch nicht mehr, wir haben ja keinen offiziellen Wehrdienst mehr, von daher. Genau. Was wir jetzt noch brauchen ist, oder brauchen, was heißt brauchen? Berufung, wo Berufung und Begabung zusammenkommt. Also wo der Auftrag Gottes zusammenkommt mit dem, was er dir anvertraut hat und das zum Einsatz kommt. Da kommt Gottes Kraft auch zum Einsatz und zum Tragen. Also bei allem, was wir wollen und was wir uns vornehmen, kommt Gottes Kraft und Gelingen dann dazu, wenn es sein Plan und sein Weg ist. Okay, wir haben gerade gesagt, man kann sich selber entscheiden, ob man eine Berufung annimmt. Dazu ist mir das Gleichnis von den anvertrauten Talenten eingefallen. Kennt ihr sicher, oder zumindest in Auszügen. Matthäus 25, Vers 14 bis 30, lese ich jetzt nicht nochmal komplett vor. Da ist ein Gutsherr, der sagt, okay, passt mal auf, ich muss eine Weile weg, gibt ein paar Leuten Verantwortung über jeweils einen Teil seines Besitzes und sagt, okay, das ist eure Aufgabe, das jetzt zu verwalten und damit umzugehen. Und die machen das ja unterschiedlich. Zwei davon investieren das und sind damit auch recht erfolgreich. Und der Dritte, der hat es verbuddelt. Und ich habe einen afrikanischen Kollegen in Hamburg, ich weiß nicht, ob das aus Versehen war oder mit Absicht, muss ich ihn nochmal nachfragen. Der hat gesagt, der hat seine Talente begraben. Also nicht vergraben, sondern begraben. Ich fand das eigentlich einen ganz netten Wortverdreher in dem Sinne, wenn es ein zufälliger war. Denn ob er sie vergräbt oder begräbt, ist auf jeden Fall tot und ungenutzt. Also du kannst die Talente, die Gott dir gegeben hat, entweder gebrauchen oder begraben. Und begraben tun wir manches. Begraben würde bedeuten, du machst nichts mit den Begabungen, die Gott dir gegeben hat. Und das hat manchmal Gründe und Ursachen. Das könnte sein, dass du Angst davor hast, dass es nicht genug ist oder du nicht erfolgreich genug bist. Wer weiß, was passiert. Ja? Ich setze das ein und könnte ja schief gehen. Und was ist dann? Es könnte sein, dass du sagst, ach, das bisschen, was ich habe an Begabung, das lohnt sich gar nicht, den Einsatz, die Sache nicht wert. Es gibt andere, die können das viel besser. Und deshalb fängst du gar nicht erst an. Es kann sein, dass du tatsächlich auch immer noch in diesem Denken irgendwo stehst und sagst, naja, da sind die mit den geistlichen Gaben und das ist toll und das kann man für Reich Gottes verwenden. Und ich mit meinem Handwerk oder was auch immer es dann ist, das ist irgendwie die Sache nicht wert, das eignet sich nicht. Nicht vergessen, Gott schenkt Begabungen mit Sinn und Zweck. Und er kann alles gebrauchen für sein Reich und seine Berufung, was er an Begabungen ausgeteilt hat. Man könnte natürlich auch noch unterwegs sein, sich ganz besonders und ganz toll freuen daran, dass man begabt ist und das Ganze richtig super nutzen, um es für sich selber einzusetzen. Könnte sein, dass man gar nicht, dass einem gar nicht bewusst ist, dass es Gott ist, der einem diese Gaben geschenkt hat und dass es sich lohnt, mit ihm unterwegs zu sein und seine Pläne und Gedanken zu suchen und zu erfüllen. Vielleicht denkst du auch, es ist nicht genug, um es zu teilen oder einzusetzen. Ich erinnere da an die Geschichte, wo Jesus aus ein paar Broten und Fischen 5000 Menschen versorgt hat. Wenn derjenige, der diese paar Brote und Fische dabei gehabt hätte, gedacht hätte, oha, das reicht gerade mal so für mich. Oder vielleicht hat er Familie dabei gehabt, hat gesagt, hier ist so ein Riesenhaufen Menschen, ich bin doch nicht verrückt. Wir suchen uns irgendwo ein gemütliches Plätzchen und essen das irgendwo ein paar hundert Meter weiter hinter dem nächsten größeren Felsen und werden wenigstens selber satt. Hätte aber das verpasst, was Gott tun wollte. Für Gott ist es auf jeden Fall genug. Es reicht, was er dir gegeben hat, um es einzusetzen für sein Reich. Oder man setzt es ein für Gottes Reich. Du willst, dass Gott mit allem, was du besitzt und was du tust, geehrt wird. Mit allem. Und das lohnt sich nochmal darüber nachzudenken, was denn alles ist. Vielleicht auch selber mal eine Liste zu machen, mal darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Sachen, mit denen ich begabt bin. Also es gibt Menschen, die fragst du, was kannst du eigentlich gut? Und die haben das Gefühl, sie können überhaupt nichts gut. Und die müssen erstmal in Ruhe drüber nachdenken, die muss man erstmal zeigen, weißt du was, da und da machst du doch das und das. Das kannst du doch eigentlich ganz gut. Ja? Ich sehe immer, du stehst da mit jemandem zusammen und hörst Leuten zu und hast Geduld mit denen. Das kannst du gut. Und dann sehe ich die, die schon anfangen, die Tische abzuräumen, bevor die Leute, oder gerade wenn die Leute fertig sind, mit aufessen. Und sage, eine Gabe zum Dienen, das kannst du gut. Und so könnte man die Liste weit fortsetzen. Ja, ich habe früher mal ein bisschen Instrument gespielt. Hey, vielleicht kannst du das gut. Probier doch mal wieder aus. Und so könnte man die Liste von Bereichen und Möglichkeiten unendlich lang machen, einfach mal abklappern, mal überlegen, hey, vielleicht kann ich das doch ganz gut, vielleicht habe ich da eine Begabung. Und vielleicht muss man auch das eine oder andere einfach mal ausprobieren. Woher soll ich wissen, ob ich das kann, wenn ich es nie gemacht habe? Ja. Ich habe vor einigen Jahren mal versucht, Fliesen zu legen. Ja. Bräuchte wahrscheinlich noch ein bisschen Übung. Also so ist wahrscheinlich nicht meine Grundbegabung, aber mal ausprobieren. Ne? Mal ausprobieren. Und so könnte man, wie gesagt, an allen möglichen Ecken und Enden mal gucken, hey, was kann ich eigentlich gut? Was kann ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Die Sachen, die man gut kann, machen einem eigentlich auch immer irgendwie Spaß. Da hat man Freude dran, das zu machen. Oder? Also es gibt natürlich auch manchmal einen Rahmen, der das ein bisschen verhindert. Also ich weiß noch, in der Schule hat mir Mathe nur sehr begrenzt Spaß gemacht, obwohl ich sonst Mathe total gerne mag. Es kann auch mal an Umständen liegen. Aber irgendwie weiß man es trotzdem, oder? Das liegt mir. Du hast abgeschrieben? Das konntest du gut? Hat Spaß gemacht. Genau. Und für Gottes Reich dürfen wir die Dinge einsetzen und damit auch zum Segen für andere werden. Gott hat zu Abraham damals schon gesagt, gleich zu Anfang, als er sich überlegt hat, ein eigenes Volk sozusagen zu gründen, hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und beides ist gut. Ich will dich segnen, finde ich total super, aber du sollst ein Segen sein. Mit dem, was ich dir geschenkt habe, kannst du wieder anderen Gutes tun. Ist doch auch total genial, dass Gott uns damit beschenkt hat. Zum Nachdenken. Womit hat Gott dich begabt? Was ist Gottes Auftrag für dich? Und das kann, wie aus dieser Definition, die Lebensaufgabe sein, kann aber auch für einen Zeitraum sein. Das Zelt der Begegnung war irgendwann fertig. Es war ein zeitlich begrenzter Auftrag, eine zeitlich begrenzte Berufung. Manche Dinge hat Gott für uns für einen bestimmten Zeitraum und dann hat er irgendwann wieder was anderes oder was Neues. Und manche Dinge hat er in uns so verankert, dass er sagt, das ist so eine Lebensaufgabe, da wirst du immer irgendwie mit zu tun haben, egal wo du gerade bist und was du gerade tust. Das ist einfach so ein Schwerpunkt. Was ist das in deinem Leben? Was ist das, was er dir gegeben hat, wo du sagst, das kommt bei mir eigentlich immer wieder vor. In der Vergangenheit, da war das mal, da war das, ich habe was anderes gemacht, trotzdem ist das irgendwie aufgetaucht. So ein Stück Lebensaufgabe. Und was ist das, was du im Moment tun darfst? Wo du mitbauen kannst, wo du mitdienen kannst. Und ich habe es nochmal ganz konkret mit einer letzten Frage formuliert. Wie kannst du heute mit deiner Begabung Reich Gottes bauen und Menschen dienen? Okay, von heute ist nicht mehr so viel übrig, wird zeitlich vielleicht ein bisschen knapp. Aber die Frage kannst du ja morgen wieder stellen. Morgen früh nimmst du den Zettel hier, ihr kriegt gleich noch, wo habe ich sie? Hier, diese netten Zettel, da stehen die Fragen auch nochmal mit drauf, nimmst den Zettel nochmal in die Hand. Okay, womit hat Gott mich begabt, was ist mein Auftrag und wie kann ich das heute einsetzen, um Menschen zu dienen, Reich Gottes zu bauen? So, dann hast du einen ganzen Tag vor dir, an dem du das machen kannst. Und den Zettel kannst du am Tag danach schon wieder rausholen. Und am Tag danach schon wieder. Und vielleicht in dem Prozess entdeckst du, dass es auch ein paar Sachen dabei gibt, die für längerfristig sind und nicht nur für das Heute. Gott macht beides. Er arbeitet mit uns im Heute, er arbeitet mit uns in zeitlich begrenzten Aufträgen und er gibt uns auch Lebensvisionen Aufgabe. Und er hat uns für alles das gemacht und ausgerüstet und ausgestattet. Und das Ganze so, dass wir es an seiner Hand tun. Mit ihm zusammen, nach seinen Plänen, auf seine Art und Weise. Und dann will er uns dazu gelingen und Kraft schenken. Amen. Tja, Horst packt jetzt an. Vorher singen wir noch ein Lied.